Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Special Nummer 11. Ich fasse kurz zusammen, der Druck von außen war so groß von euch Zuhörern da draußen, dass wir jetzt endlich nachgegeben haben und jetzt in dieser Folge ausschließlich über die Filme über Bill und Ted sprechen. Seit 1989 reisen Alex Winter und Keanu Reeves durch die Zeit und im Jahr 2020, also dieses Jahr, haben sie es erneut getan und haben es damit nun endlich in unsere Sendung geschafft, nämlich, wie bereits gesagt, Special Nummer 11.
Excellent.
Wir gucken uns alle drei Filme an, deshalb sage ich, wie immer gilt, be excellent to each other.
Mhm.
And party on.
Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Woosh. Dude.
Modus aktiviert.
11. Special, Bill und Ted. Drei Filme, über die wir sprechen können. Wer hätte gedacht, dass ich das hier mal sage? Drei Filme, über die wir sprechen können. Und es gibt tatsächlich nur eine Person auf der Welt, glaube ich, mit der ich darüber sprechen kann, weil gefühlt niemand anders in meinem Freundes- und Bekanntenkreis da mitreden kann. Und deswegen ist es schön, dass du wieder an meiner Seite bist, lieber Ronny.
Danke, lieber Alex, für diese überaus charmante Anmoderation.
Dude.
Wir sind so eine Art dadurch Seelenverwandte. Oder?
Ah, schon ein starkes Wort, aber vielleicht.
Weil ich würde schon sagen, so im deutschsprachigen, im europäischen Raum kenne ich, glaube ich, auch wenige, die sagen, Bill und Ted, ja, gucke ich mir ab und zu mal an, war ganz gut.
Wow. Gucke ich mir ab und zu an, ist auch relativ stark formuliert jetzt hier.
Das ist noch quasi der Step über, kenne ich.
Ja.
Und noch nachhinter, habe ich schon mal gehört.
Genau, würde ich schon sagen.
Ganz hinten.
Also für mich
bei
hat sich beim Rewatch der ersten beiden in Vorbereitung für den dritten.
Viele Fragen gestellt.
Wie gesagt, bei mir war nämlich nicht so ganz klar, habe ich damals eigentlich beide Teile gesehen? Sind die verschwommen in meiner Erinnerung oder war es nur der erste oder war es nur der zweite? Und können wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn du möchtest.
gerne. Weil ich glaube, was vielleicht in dieser Folge, also mich vor allem interessieren würde, weil wir haben so ein bisschen unbeabsichtigt gleichzeitig ein Experiment gewagt. Du hast alle drei Teile mit deiner Frau gesehen und ich habe alle drei Teile mit meiner Freundin nochmal geguckt.
Das
und
ist korrekt.
Bill und Ted ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, ne? Ist jetzt nicht so Rom-Com-mäßig oder so der Mainstream-Scheiß, den man abends neben mal so mit ein bisschen Popcorn guckt. Das ist schon ein bisschen spezieller einfach.
Ja, und wir hatten uns da schon mal ohne offenes Mic darüber unterhalten, dass es halt tatsächlich so ist. Für uns war es so ein bisschen dieser Nostalgietrip, ne? Wir frischen auf und haben dann Leute neben uns sitzen, die sehen den Kram zum ersten Mal.
Ja.
Und das sind halt einfach alte Streifen auch, ne? Gerade die ersten beiden. Und sind die gut gealtert? Ist das cringy? War interessant, das mal dann so mit dem Partner daneben dann rauszufinden, ob sich es unterschiedlich anfühlt, meine ich.
Und mit welchen Augen sieht dich deine Frau heute? Das ist ja auch noch so eine Frage, die mich interessieren würde.
Ja, okay.
Und noch eine zweite Frage. Wie oder wann hast du diese Filme eigentlich gesehen? Kannst du dich explizit daran erinnern, in welchem Zusammenhang?
Nein. Ich kann dir sagen, dass die irgendwann, glaube ich, an irgendeinem Samstag, Sonntag im Free-TV liefen. Ich gehe schwer davon aus, es war Kabel 1.
Hätte ich jetzt auch gemutmaßt.
Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt. Ich habe auf jeden Fall, das kann ich mit Sicherheit sagen, die Streifen jetzt alle das erste Mal in der Originalfassung gesehen, also in Englisch.
Dito.
Und das hat
absolut
das auf ein nochmal komplett neues Level gehoben für mich. Und weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht.
Weiß ich nicht, es fühlt sich gerade an, als hättest du über mich gesprochen. Bei mir war es auch so. Ich kannte die Filme, kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern, habe ich jetzt den ersten oder den zweiten gesehen? Und vor allem, wann habe ich es gesehen? Weil ich weiß, dass es das gibt und ich kann mich an Sachen erinnern, also an die Figuren und was sie gemacht haben. Mhm. Und natürlich an diese legendären Telefonszenen, mit der sie ja durch die Zeit reisen. Mhm. Aber wann genau und wie habe ich nicht mehr zusammenbekommen. Aber ich vermute auch, das war irgendwie so, ne? Halb in der Lego-Kiste gekramt und nebenbei lief Kabel 1.
Ja, genau.
Irgendwie sowas.
Und dann so fragmentartig geguckt und dann liefen sie irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr später nochmal und dann die verbleibenden Fragmente und dann hat sich wahrscheinlich 1 und 2 zu irgendwie so einem Bill und Ted-Konglomerat im Kopf irgendwie festgesetzt.
Ja. Gerade schon angerissen, Bill und Ted, um was geht's eigentlich? Also Keanu Reeves in einer seiner ersten oder mit seiner ersten Rollen spielt an der Seite von Alex Winter quasi zwei verpeilte, ich hätte fast Kiffer gesagt, sind sie aber eigentlich.
Nee, sind sie nicht, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo Ashton Kutcher seine Inspiration hergeholt hat.
spielen so ein paar, weiß ich nicht, ein paar so
Surfer-Dudes,
die gern halt irgendwas auf der Gitarre zusammenschrammeln, um Rockstars zu werden und geraten durch eine fast mysteriöse Telefonzelle in ein Zeitreiseabenteuer, wie ja auch fast der Titel des ersten Films schon vermuten lässt.
Ja.
Und damit sind wir so ein bisschen bei dem ersten Teil schon angelangt, würde ich sagen. Das Klar. war damals Bill and Ted's Excellent Adventure. Zu Deutsch hieß es dann Bill and Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Kann man machen. Und das Ding kam 1989 in die Kinos.
Ja.
Das ist schon,
ich glaube, das ist auch
ist
der,
schon ein Schluck her.
Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das gerade in Europa und auch gerade in unserem Freundes- und Bekanntenkreis in einem ähnlichen Alter, so um die 30, ne, plus minus 5 Jahre, nicht so bekannt ist. Dafür war es einfach, glaube ich, ein Ticken zu früh, könnte ich mir vorstellen.
Also es ist nicht nur Special Interest, es ist auch zeittechnisch, es ist halt schon einfach ein Schluck her, ne?
Ja.
Wer hat das Ding gedreht? Stephen Herrick. Ein Regisseur, wo man eigentlich sagen muss, hat vor allem jetzt in den fast schon letzten 20 Jahren eigentlich nichts mehr gemacht, wo man sagen muss, sondern auch eher 80er, 90er Jahre, hat zum Beispiel Gritters gemacht, 86 und 93 die drei Musketiere, also eine der unzähligen Musketiere-Verfilmungen mit Kiefer Sutherland zum Beispiel in der Hauptrolle. Aber glaube ich, gibt auch beides keine Filme, obwohl die drei Musketiere mit Talent.
Ja, das war schon ein größeres Ding, ja.
Und ja,
Charlie Sheen und so, das war schon.
Ja, ja, stimmt.
Und diesen mega Soundtrack. Ja, ja.
War das nicht mit Tim Curry auch?
Ich glaube schon, ja.
Ist ja auch wurscht. Geschrieben hat den ersten Teil Chris Matheson und Ed Solomon und Spoiler schon mal vorweg, die haben es irgendwie geschafft, wirklich alle drei Teile bis zum aktuellen Teil tatsächlich durchzuschreiben. Also die waren an allen dreien beteiligt. Und Ed Solomon zum Beispiel, der hat mitgeschrieben bei Men in Black 97, Charlie's Angels 2000 und zum Beispiel auch die Now You See Me Filme, Teil 1 und Teil 2 von 2013 und 2016, also wo da zum Beispiel Woody Harrelson und wer spielt noch alles mit?
Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Zauberer beziehungsweise Illusionisten spielen und damit quasi so ein bisschen Robin Hood mäßig, ne, so die Leute erfreuen. Mhm. Und in den Hauptrollen, wie eben schon gesagt, Keanu Reeves, Alex Winter. Ich weiß nicht, Keanu Reeves, was hat er so gemacht? Muss man das beleuchten?
Bitte nicht, weil ansonsten könnt ihr diesen Podcast direkt wieder löschen, dann ist das nichts für euch, glaube ich.
Dann schwenke ich über auf Alex Winter und da wird es relativ kurz.
Ja.
Weil es gibt eigentlich nicht viel zu sehen. Er hat die Bill & Ted Filme gemacht, hat in den 90ern, dann eher so ab den 2000ern ab und zu mal so ein bisschen Regie geführt, bei so eigenen kleinen Produktionen und hat zum Beispiel Freaked auch gedreht, 1993, wo er auch selbst mitgespielt hat. Aber sonst?
Was soll auch folgen, wenn du piekst, ne, mit deinem ersten Film, den du machst, 89?
Aber das ist doch schon bemerkenswert, oder? Ich meine, weil Freaked war jetzt, wenn man so den Bewertungen Glauben schenken darf, dann war das jetzt keine super Bombe irgendwie, also jetzt die untergegangen ist, sondern war solide, wo man vielleicht hätte sagen können, ja, dann ist das wahrscheinlich so ein Komödientyp, ne? Und das hätte ja, glaube ich, auch ganz gut in die 90er Jahre so reingepasst.
Keine Ahnung, was da gelaufen ist oder was der Grund war, dass er da irgendwie nicht so richtig steil gegangen ist, das nicht so weiter verfolgt hat wie vielleicht ein Keanu Reeves.
Muss man mal die offizielle Biografie vielleicht von ihm
vielleicht lesen.
So, was hat das Ding gekostet? Noch schnell zum Abschluss, weil wir blasen nicht ganz so derb auf wie die üblichen Reviews, die wir immer machen. $10 Millionen hat man hier in die Runde geschmissen, um das Ding zu produzieren. Sieht man das dem Film an?
Ja, schon, finde ich.
Schon, oder?
Ja, definitiv. Also ich fand auch jetzt rückblickend, ich habe ja auch die remasterte Fassung geguckt, also die Blu-ray-HD-Variante, das sah schon sehr, sehr ordentlich aus. Und dadurch, dass auch viel Practical FX halt dahinter war mit Props und so weiter, vieles relativ gut gealtert oder zumindest solide, natürlich ein bisschen cringy, aber mit dem Wissen, dass es halt irgendwie 89 war, eigentlich recht ordentlich, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Und eingespielt hat das ganze Ding dann weltweit,
naja, gut,
$40 Millionen.
War ja 89 Dollar. Noch so, gut.
War okay. Aber das Faszinierende ist, von den $40 Millionen weltweit wurden $40 Millionen in den USA eingespielt.
Ja, also.
Und das gibt doch schon mal einen ganz guten Hint, oder?
Ja. Also, ist, ja, klar. Ist halt ein Film, der halt für die USA gemacht ist und in den USA funktioniert, ne?
Ja, und deshalb ist es auch nachvollziehbar, wie gesagt, dass das bei vielen einfach nicht angekommen ist.
Genau.
Weil es, glaube ich, groß halt hier kein Publikum hatte. Muss man ja so sagen.
Yep.
Teil 1.
Willst du denn kurz dich drüber unterhalten, bevor wir weiterziehen? Oder wie hättest du es gerne?
Ich weiß nicht, mir ist es eigentlich wurscht. Also wir haben jetzt das meiste schon abgefrühstückt. Wir können jetzt noch kurz schnell die anderen beiden gerne noch abfrühstücken, um einfach mal so ein Bild und vielleicht so die Vergleichsbasis als Grundlage zu haben.
Na dann, gönn dir.
Komm, zweiter Teil, 2 Jahre später, 1991, Bill & Ted's Bogus Journey, beziehungsweise Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Anderer Regisseur, das war nämlich Peter Hewitt, hat später zum Beispiel Filme gemacht wie Ein Fall für die Borger oder Garfield der Film.
Geil.
Geil, ne? Also auch riesige Flaggschiffe hier. Und Chris Matheson und Ed Silliman haben wieder die Story dazu geschrieben. Und zum Cast stößt aber im zweiten Teil William Sadler dazu. Der spielt der Gevatter Tod, also den Grim Reaper.
Yep.
Und die Vita, da sieht man relativ viele Serien, aber wenn man im Film dabei ist, dann sind das direkt richtig große Hausnummern. Mhm. Er war zum Beispiel ein Jahr zuvor, 1990, bei Die Hard 2 zu sehen, hat dann bei Alex Winters Freaked mitgespielt, war in die Verurteilten 94, The Green Mile 99, Iron Man und Agents of S.H.I.E.L.D. dabei und zuletzt hat man ihn zum Beispiel bei The Highwayman sehen können. An der Seite von Kevin Costner bei auf Netflix.
Ja, bei auf Netflix, das ist richtig.
Bei
ja,
auf Netflix.
Box solide genau. Vita.
Ja, auf jeden Fall schon. Ne?
Ja.
Wie gesagt, der erste Teil, 10 Millionen ausgegeben, 40 Millionen eingespielt. Das klingt aus heutiger Sicht immer noch relativ vernünftig und erfolgreich. Deshalb hat man dem zweiten Teil dann 20 Millionen gegönnt. Aber Einspielergebnis, auch hier wieder so gut wie nichts außerhalb der USA zusammengekommen, beläuft sich nur auf 38, also tendenziell sogar weniger eingespielt als der erste, bei doppeltem Budget.
Das ist vermutlich der Grund, warum wir fast 30 Jahre warten mussten auf den dritten Teil.
Das vermute ich auch.
Und auch der Grund, warum, glaube ich, niemand hat einen dritten Teil wirklich kommen sehen. Sind wir mal ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, der dritte Teil kam dieses Jahr. Es gab immer wieder viele Jahre lang die Vermutungen, es kommt nicht. Und dann war es, glaube ich, letztes Jahr, hatten wir drüber gesprochen, oder 2018, ich weiß es gar nicht. Ja, es wird einen dritten Teil geben. Er ging in die Produktion, Originalcast, Alex Winter, Keanu Reeves natürlich, William Sadler ist zurückgekommen. Und das Ding kam dann dieses Jahr in die Kinos. Wir hatten im vorletzten Update, 38, nochmal drüber gesprochen. Hier in Deutschland hat es für einen glorreichen Tag in den Kinos geschafft, am 25.09. und ging gleichzeitig auf Amazon Prime online. Bill & Ted Face the Music im Original, zu Deutsch Bill & Ted retten das Universum. Und ja, ein Tag im Kino. Budget hast du sogar noch herausgefunden. Da bin ich nämlich ein bisschen blind durch die Welt gegangen. Mhm. 25 Millionen. Mhm. Also nochmal ein bisschen mehr. Hat man gesagt, das investiert man gerne oder hat man gesagt, das braucht man, um das überhaupt umgesetzt zu bekommen?
Also er ist ja es ist schon wesentlich ambitionierter, was sie da gemacht haben. Mhm. Optisch, finde ich. Und
ist es das? Ist es das als der erste Teil?
Naja, ich würde es eher mit dem zweiten noch vergleichen, weil da sind, gerade was diese Set-Extensions betrifft, da haben sie gerade im zweiten Teil, finde ich, wirklich auch neue Dinge ausprobiert, die im ersten Teil so krass nicht zu sehen waren. Also gerade da im zweiten Teil, wo sie in der Unterwelt sind oder in der Zukunft da diesen Weg gehen. Das war schon beeindruckend, wo du dich zumindest 91 ein bisschen fragen musstest, wie haben sie das mit kleinem Budget tatsächlich hinbekommen? War ziemlich cool. Und jetzt hier ist es halt vermutlich tatsächlich so ein bisschen dem Cast geschuldet, die Props. Und ich gehe schon davon aus, dass ein Film in dem Scope, den sie jetzt hier haben, schon was teurer ist. Einfach. Gerade mit der Sequenz am Ende auch und also mit dem Finale im dritten Teil.
Wo dann relativ viel CGI auch kommt.
Viel CGI, große Kulisse, viele Statisten, ich glaube, dass die 25 Millionen ganz gut widerspiegeln, was die 10 Millionen im ersten, ne, mit Inflation gedacht sozusagen, ne, ein bisschen ins Verhältnis gesetzt, wie das vor 30 Jahren war. Sicherlich ähnliches Budget, würde ich sogar sagen, tatsächlich.
Hm. Ja, gut möglich, gut möglich. Von wem kommt das Ding? Diesmal Regie geführt hat Dean Parisot. Und da wird es ganz interessant. Der hat 1999 hat er Galaxy Quest gemacht. Und ansonsten rechts und links davon relativ wenig Filme, aber auch relativ viel Serien dafür. Und Galaxy Quest, glaube ich, auch schon öfter mal hier erwähnt, ist eigentlich so ein, auch, wie du es gerne sagst, glaube ich, boxsolides Ding und mittlerweile auch so ein ganz, ganz angenehmen Fankreis und Kultstatus erreicht, glaube ich.
Ja, ja, ja. Also, keine Ahnung warum, aber ja.
Fandst du nicht gut?
Der war gut, aber ich weiß nicht, woher jetzt dieser absolute Kultstatus kommt, außer vielleicht durch das Cast.
Ja, durch das Cast und der ist einfach super rund gemacht, finde ich. Also, Ist fast schon eine Art Familienfilm, den man immer mal wieder gerne weggucken kann.
Ja, und so für 99 auch gute Special Effects, ne?
Genau, also auch da bocksolide, würde ich sagen. Mhm. Dean Parisot hat später zum Beispiel auch Dick and Jane gemacht, mit Jim Carrey zum Beispiel in der Hauptrolle von 2005 und den zweiten Teil von Red rund um die Geheimdienstrentner um Bruce Willis von 2013. Geschrieben auch wieder Chris Matheson und Ed Solomon. Und zum Cast dazugestoßen diesmal sind Samara Weaving und Brigitte Lundy-Payne. die spielen die beiden Töchter von jeweils Keanu und Alex Winter. Ich weiß nicht, muss man dazu groß noch was sagen? Samara Weaving hat man jetzt zuletzt gesehen bei den Babysitter-Filmen von Netflix. Hat in Ready or Not mitgespielt. War, glaube ich, in Ganze Kimbo zu sehen die letzten Jahre. Und ich glaube, einer der ersten Filme war Monster Trucks. Hat mir da mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Diesen durch ein Monster Leben eingehauchtes Riesenauto. Was auch
aber
immer.
Aber die geht auf jeden Fall gut ab jetzt, Samara Weaving.
Ich glaube auch. Und die Brigitte kennt man oder kann man kennen von Atypical auf Netflix. War in Downsizing dabei von 2017. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Film gesehen hat. Hast du den gesehen?
Nein.
Es gibt niemanden, der diesen Film gesehen hat. Aber du hast Bombshell gesehen, oder? Letztes Jahr.
Tatsächlich auch noch nicht.
Dieses Jahr.
Ach so. Noch nicht gesehen.
Ich dachte, du hättest ihn gesehen. Okay. Nee. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, wo sie hätte auftauchen können, beziehungsweise wo man sie hätte sehen können. Ja. Achso, kurz noch abschließend. Budget 25 Millionen hat man gesagt.
Genau.
Aufgrund der aktuellen Situation dieses Jahr 3,3 Millionen nur in den Kinos eingespielt, also USA. Also auch da halt, muss man einfach sagen, gegen die Wand gelaufen. Wem möchtest du da einfach was verübeln? 5,7 aktuell weltweit, aber schon über 33 Millionen im VOD-Geschäft.
Ja, da ist dieses Premium-VOD-Modell tatsächlich aufgegangen. Ne? Die Leute wollten es offensichtlich sehen. Wir hatten ja auch, glaube ich, sogar darüber gesprochen, glaube ich, in einem Update, dass er auf Platz irgendwie in fast allen Streaming- oder VOD-Anbieter-Plattformen in den USA direkt irgendwie auf Platz 1 geschossen ist.
Ja.
Und das spiegelt dann so ein bisschen die 33 Millionen wieder. Und das wird ja nur mehr werden. Und dann jetzt noch mit dem Kino-Release so ein bisschen, wird da ein bisschen noch, glaube ich, noch ein bisschen was zusammenkommen. Und könnte es vielleicht sogar sein, dass da der ein oder andere Geld verdient, aber zumindest nicht draufzahlen musste, unterm Strich.
Ja, das kann man nur hoffen, auf jeden Fall. Müssen wir das hoffen? Wollen wir zum Beispiel den vierten Teil sehen? Oder ist die Frage jetzt schon zu weit vorgegriffen? Fangen wir doch bei Teil 1 an. Jetzt ist die Basis da. Einigermaßen sind die Leute jetzt im Eiltempo hier abgeholt worden. Schieß doch einfach mal los, Alex.
Also ich muss sagen, ich finde auch jetzt noch den ersten Teil extrem unterhaltsam. Die Idee an sich ist ganz süß. Ich finde die Message, die am Ende rübergebracht wird, mit Musik als generationenübergreifendes Bindeglied sozusagen, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und es ist halt charmant gemacht vom Scope. So, also es wirkt groß, aber es wirkt nicht episch, nicht zu groß und wirkt trotzdem sehr, sehr persönlich halt. Ne? Also es geht obwohl sie in so absurde Szenarien in der Geschichte geworfen werden, geht es halt um Bill und Ted und um deren Familienverhältnisse, Bruder, Vater, neue Frau von dem einen, später von dem anderen und was nicht alles. Also die haben halt mit ihren persönlichen Dämonen da auch zu kämpfen und haben da aber diesen Traum und werden dann aber mit all diesen Problemen dann irgendwie da rein verzettelt, dass sie ja offensichtlich irgendwie die Retter der Welt sind, ne, in der Zukunft. Mhm. Wieso auch immer.
Und das finde ich aber auch. Ja, sorry.
Nee, mach weiter.
Das fand ich nämlich auch. Ich dachte so, ich kann mich nur noch vage dran erinnern. Legst du jetzt mal wieder den ersten Teil ein und lässt dich mal überraschen, was dir da jetzt für eine so spät 80er-Jahre-Soße dann über den Bildschirm läuft. Aber ich war auch mehr als angenehm überrascht von der Qualität, vor allem jetzt in der Remastered-Version, wie das aussieht, was man für einen Scope hat, was man vor allem alles für Sets auch bespielt. Also wenn man wirklich sagt, man reist durch die Zeit, oh, man ist plötzlich im englischen Mittelalter oder man trifft auf Napoleon, man besucht Sigmund Freud, ist jetzt dort und dort, holt noch Beethoven dazu. Das ist natürlich alles im kleinen Rahmen, ja, da zeigt man jetzt ausgiebig die ganzen Epochen. Aber es ist so, wo man sagt, oh Mensch, da steckt ja richtig Schmalz dahinter und Aufwand, da wirklich an die Sets zu fahren, die zu bauen, die zu machen, die zu tun. Und das fand ich doch dann auch. Das hat auf jeden Fall größer und unterhaltsamer gewirkt, als vielleicht oder als ich vielmehr heute noch in Erinnerung hatte. Und das hat mich doch dann auch echt überrascht. Und von vorn bis zum Schluss war es doch ein richtig rundes Paket. Muss ich auch sagen, ja.
Ja. Das ging meiner Frau übrigens auch so, glaube ich. Also die hat auch gemeint, ja, süß, kann man gut weggucken. Natürlich sind jetzt rückblickend und gerade das erste Mal in OV zu sehend, Bill und Ted, die Art und Weise ist halt völlig over the top, teilweise cringy, gerade Keanu mit diesem Kleiderhaken, den er sich da irgendwie in den Nacken reingesetzt hat mit den Armen, das ist schon...
Immer steht der Mund etwas offen.
Ja, und dann mit der Frisur auch, also gerade Keanu ist da ein bisschen over the top und wie halt die Figuren auch gespielt sind, also da bekleckern sich jetzt rein schauspielerisch die beiden nicht mit Ruhm, aber es ist zweckmäßig. Lass es mich so formulieren vielleicht.
Meine Freundin meinte, sie wäre etwas schockiert gewesen über Keanu Reeves, wie er aussieht. Ich so, na inwiefern denn? Na, er sieht einfach, wenn du ihn von späteren Filmen wie den Sexy Speedboy kennst, der da versucht, den Bus mit Sandra Bullock zu retten, sieht er in diesem Film einfach, keine Ahnung, einfach total drottlig und schlaksig aus. Und man ist es überhaupt nicht gewohnt.
Jeder war mal jung, ne? Ja. Und ich fand tatsächlich, es hat sich schon innerhalb der 2 Jahren krass gewandelt. Dann im zweiten Teil sieht er nämlich schon tatsächlich so fast fertig aus, so wie wir Keanu auch kennen dann.
Fast fertig, gerade wo er da auf der Bühne steht, ne? Genau. Auch hier oberarmfrei. Also da sieht man schon den sportlichen Typ, der da irgendwie 50 Buspassagiere retten kann später, sieht man da schon durch auf jeden Fall. Aber danach ging es ja erstmal richtig los. Ne? Es kam ja noch Little Buddha, dann kam
ja, Speed, aber ich mein, außer Speed, Kontrolle. Speed und war doch aber nur 3 Jahre danach. Also,
ja, ja, ne? genau. Also es ist, da ist nicht mehr so viel Luft dazwischen. Also ich meine, Dracula kam auch noch.
Genau.
Bram Stokers Dracula. Das war schon ein witziger Turn auch auf jeden Fall. Oder beziehungsweise aus heutiger Sicht eigentlich so eine witzige Kerbe in seiner Vita, Bill und Ted.
Ja.
Muss man ja eigentlich so sagen. Er hat ja sonst alles gespielt. Drama, Action, vor allem die letzten Jahre eher so auf das Kampfsport-Action-Film Gedöns konzentriert. Ist schon eine ganz, ganz witzige Entwicklung.
Hat ja bei Man of Tai Chi nicht nur mitgespielt, sondern glaube ich Regie geführt sogar, meine ich.
Ah, stimmt, das war ja auch so ein Herzensprojekt von ihm. Yes. Das war 2013, der ist aber glaube ich...
Na, der ist vom Baum gegangen, war jetzt auch...
Schon, oder?
Leider nicht so richtig gut. Das Cast, das er da vereint, das war mega. Also die Jungs, die er da hat, sind alle ultra talentiert. Steht völlig außer Frage. Gleiches gilt aus meiner Sicht für Keanu, wenn es um Kampfsport geht. Aber Plot, ja gut, sei es drum.
47 Ronin gab es in dem gleichen Jahr auch noch.
Ja, möchte ich nicht drüber reden. Möchte, glaube ich, niemand drüber reden. Grund genug, dass es einen zweiten Teil geben muss. Warte, was?
Richtig. Ja, und kurz danach kam ja dann John Wick 2014.
Ja.
Und das ist ja, nee, so, ja quasi nochmal in so eine feste Bestimmung die letzten Jahre reingezwungen fast schon.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, also Neo und John Wick, damit hat er so mit zwei der absolut ikonischsten Actionfiguren der Filmgeschichte ne, in seiner Vita stehen, das ist schon immens. Muss man einfach
sagen. Naja, also du hast ja oft Schauspieler, ne, wo du sagst, ah ja, okay, das ist ja hier Dings, ne? Aber Keanu Reeves hat es jetzt quasi mit John Wick geschafft, sich nochmal da komplett nochmal Gesicht zu geben, ja.
Man kann über
nicht
die,
komplett neu, es gibt ja Parallelen, aber ja.
Und man kann über die Matrix-Trilogie ja sagen, was man möchte, aber gerade Matrix 1 ist einfach ein.
Es gab eine Trilogie?
Ein Wegweiser für. Das Genre Film, also so wie, weiß ich nicht, James Cameron hat aus meiner Sicht Matrix halt technologisch einfach Hollywood nach vorne gebracht und da und das auch noch verpackt in eine Story, wo dir der Kopf platzt, also wo du halt im Kino sitzt und sagst, what? Das ist ja der Wahnsinn, ja. Und du siehst halt Action inszeniert wie noch nie zuvor. Es geht ja nicht um die Matrix, aber aus meiner Sicht hat sich Keanu da ein absolutes Denkmal gemacht und von daher ist es tatsächlich interessant, dass das hier sowas wie Bill und Ted in seiner Vita ist und dass er zwischen all dem Kram gesagt hat, ja, lass halt einen dritten Teil machen. Von daher scheint das ja auch bei ihm so einen besonderen Platz in seinem Herzen zu haben. Ne?
Ich will seine Person jetzt nicht hier groß breitreten, aber ich bin mal gespannt auf Matrix 4, wenn er quasi seine beiden größten Rollen miteinander kombiniert. Weil das, was man von den Sets gesehen hat, er trägt einfach die John Wick Montur, spielt aber Neo.
Ja. Ich bin auch gespannt. Aber um nochmal zurückzukommen zum ersten Teil von Bill und Ted. Also ich muss sagen, abschließend, wenn man so ein bisschen über das überzogene Spielen von Alex Winter und Keanu Reeves halt drüber hinwegsehen kann, finde ich, ist die Story sehr charmant und von daher auch noch gut zu gucken, aus meiner Sicht.
Ja. Nicht nur das, man muss ja auch so ein bisschen diesen 80er-Jahre-Kladderadatsch über sich ergehen lassen. Und da muss ich sagen... Oh, da muss man fast schon die größere Kröte eigentlich schlucken. Wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht darauf steht oder wenn man jetzt nur moderne, was weiß ich, Actionfilme mag, dann ist halt das ist schon sehr 80s, das Ding.
Das stimmt, also aber ich fand gerade beim ersten Teil dieses lange Intro, wo ich dachte, das ist so typisch 80er Jahre, aber es war gut gemacht. Wo ich mir auch dachte, wie habt ihr das denn gemacht? Also das Set dafür, das war schon aufwendig, also sah jetzt nicht so richtig billig aus und ich finde den Soundtrack geil vom ersten Teil. Es gibt natürlich dann da diese eine extra lange Szene, wo sie in der Zukunft noch kurz landen und dann da mit Applaus quasi ewig lang da so eine 2-minütige Videosequenz irgendwie, ne, so ein Videoclip für Arme, der da abläuft. Aber ich stehe auf die 80er Jahre Mucke und von daher ist das für mich in Ordnung.
Naja. Aber wie gesagt, es ist bunt, es ist überdreht, es gibt jede Menge von diesem genau typischer 80er Jahre bisschen so Rock aus der Dose Hintergrundmusik Gedöns, aber ja. man kann es auf jeden Fall ertragen, glaube ich.
So, und dann kam der zweite Teil, 2 Jahre später.
2 Jahre später schon. Also da hat man ja jetzt nicht unbedingt viel Zeit.
Nö, direkt nachgeschoben eigentlich, ne? Gesehen, das könnte was sein. Irgendwer hat offensichtlich Geld mitverdient und gesagt, let's go.
Lass mal machen. Lass auf jeden Fall mal machen.
Und da muss ich jetzt wiederum sagen, war gar nicht mal so eine gute Idee aus meiner Sicht.
Fandst du?
Ich finde den zweiten Teil in jeder Hinsicht dem ersten unterlegen eigentlich.
In jeder Schlechter. Hinsicht?
Ja, also die Effekte sind noch ein bisschen besser, aber mir ist nach wie vor nicht so ganz klar, was mit dem Plot soll. Und William Sadler ist mega als Gevatter tot. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich habe es nicht richtig verstanden. Ich konnte verstehen, dass ich mit der Telefonzelle durch die Zeit reise. Das konnte ich schlucken, ne? Ich meine, wenn es ein DeLorean, warum nicht eine Telefonzelle, ne? So. So, im zweiten Teil geht es aber weniger um Zeitreisen, sondern darin, dass sie quasi den Tod besiegen und aus der Unterwelt, also einmal Himmel und Hölle abklappern irgendwie.
Ja.
So, und das war für mich eine wesentlich größere Kröte zu schlucken, unterm Strich. Es ist auch unterhaltsam, die Effekte sind super aufwendig und dass sie dann da mit dem Tod irgendwie Schiffe versenken und Twister und so weiter spielen, um ihn da irgendwie zu besiegen, zu locken. Um irgendwie ihm da ein Schnippchen zu schlagen. Das sind alles ganz nette Momente, aber da ist für mich so richtig der Funke irgendwie nicht übergesprungen, muss ich gestehen.
Ja. Was mich am meisten so ein bisschen am zweiten Teil gewurmt hat, ist ja die Haupthandlung, und zwar, dass aus der Zukunft quasi bösartige Roboter, Roboter-Klone, versuchen, Bill und Ted umzubringen, beziehungsweise das ja sogar zu einem gewissen Maße auch schaffen.
Ja, ja, ja.
Und dieses böse Doppelgänger-Roboter-Gedöns, sage ich jetzt wieder, das hat sich so auch so mega cheesy nach 80er Jahre angefühlt.
Das war halt aber so für mich, ein Hommage an Terminator ein bisschen sicherlich, ne, auch.
Möglich, aber für mich war das einfach so, das hat sich einfach nach wie so einer Fernsehfolge von irgendwas angefühlt.
Es war generisch halt, ne?
Ja, es fühlt sich immer noch relativ generisch an. Auch die Einführung des Schurken, das hatte man ja im ersten Teil eben auch nicht. Und da bin ich auch immer so ein bisschen anfällig für. Wenn ich einen Film sehe,
so ohne Kontext nicht, meinst du? Einfach da bin ich und oder was?
Nee, im Sinne von, ich bin immer anfällig gegen Bösewichte, so gegen Superbösewichte. Im ersten Teil ging es ja gar nicht darum, sondern ging es darum, dass sie die ganz, ganz unbedarft eigentlich die Welt retten, weil sie einfach Musik für sich
zu sich selbst entdecken. Finden halt, ne?
Und, sie müssen eigentlich niemanden bekämpfen, sondern sie müssen einfach nur dafür sorgen, dass sie ihren Weg im Leben einschlagen.
Richtig.
Und im zweiten Teil muss man jetzt so einen Superschurken einführen, der da plötzlich irgendwie mit ganz vielen Gehilfen da ankommt, obwohl ich da eigentlich denke, Bill und Ted haben doch im ersten Teil für jeden und immer und überall den Weltfrieden gebracht oder den intergalaktischen Frieden. Und das war für mich so einer der ersten Turns in der Trilogie, wo ich dachte so,
Der Bösewicht, den gab es ja erst danach, erst später, weil er spielt ja in der Zukunft und der Bösewicht schickt sie ja in die Vergangenheit, um quasi die Timeline zu verändern.
Ja, schon.
Ja, also ich, wie gesagt, ich muss auch gestehen, dass der zweite jetzt nicht mehr ganz so rund ist. Ich finde, effektemäßig, gerade die Roboter, das ist, du siehst es natürlich, gerade jetzt auch in HD, aber da sind schon coole Effekte dabei und wo ich auch mir denke, ihr habt das alles so practical gelöst und ich meine, ich kann natürlich sehen und mir denken, wie ihr es gemacht habt, aber es ist ganz, ganz nett auch zusammengeschnitten, dass da wirklich die Effekte entstehen, weiß ich nicht, dass sich die Roboter den Kopf abschrauben und so ein Kram. War schon ganz, ganz süß gemacht auch.
Oder diese typischen Doppelgänger-Szenen. Man steht sich gegenüber, ist in einer und der gleichen Szene quasi doppelt zu sehen.
Genau.
Es gab eine Szene, wo sie sich quasi gegenseitig festhalten und alle gleichzeitig
in den Schwitzkasten nehmen, ne, glaube ich, oder so. Ne?
Wo, kurz bevor sie die Klippe runtergestürzt sind, wo ich so wirklich eine Sekunde dachte, wie haben sie denn das jetzt gemacht? Ach so, stimmt, er hält ihn fest und Keanu Reeves hält ja Alex Winter fest und dann haben sie es einfach in der Mitte quasi aufgeteilt, das Bild. Aber da muss ich für eine Sekunde nachdenken und das sind so die guten alten Practical Effects, genau, wie du schon gesagt hast. Aber ja, ich glaube auch, hätte es die neue Figur rund um den Tod nicht gegeben, der ja die zentrale Figur mit dem Film spielt, und die nicht mit William Sadler so besetzt gewesen wäre, dann glaube ich auch, dann, puh, dann hätte der Film das nicht meiner Meinung nach über das Niveau geschafft, gerade so an den ersten Teil einigermaßen anschließen zu können. Weil ich finde, der zweite Teil fließt gut über. Und wenn du jetzt nicht ganz so picky bist, was ich dir jetzt gar nicht vorwerfen will, dann kann man den schon so im Double Feature mit weggucken.
Ja, wobei mir zum Beispiel auch nicht ganz klar war, warum genau der Tod jetzt die ganze Zeit da mit dabei ist. Also, weißt du, warum sagt er nicht so, zack, ihr seid wieder lebendig, gut, ihr seid und Tschüssikowski.
Ja, ja.
Ne, warum ist er da gut, mit dem Himmel unterwegs und so weiter? Also der macht den Roadtrip mit ihnen gemeinsam mit, und zwar so weit mit, dass er am Ende sogar am Bass ist.
Ja, du musst es doch nachvollziehen quasi. Er hat verloren, dann hat er seine Schuld eingelöst und nebenbei ist halt einfach so eine Freundschaft
erwachsen. Ich wollte gerade sagen,
der ist doch sonst immer alleine. Keiner will den doch.
Ja, offensichtlich, aber das ist eine Info, die habe ich im zweiten Teil noch nicht. Und da zahlt wiederum der dritte Teil voll drin ein, ne? Und das fand ich halt auch gut. Das gibt mir den nötigen Kontext dann auch.
Ah, okay. Gut. Aber du hast recht. Und vor allem das Ende des zweiten Teils greift ja dann auch relativ viel, ich sag mal, vorweg, wo dann angedeutet wird, dass sie quasi eigentlich die Kiste zumachen.
Da war, glaube ich, für die
noch ein dritter Teil geplant.
Genau, also der zweite endet definitiv mit den ganzen Fake-Records, die sie da am Ende zeigen, und den Zeitungsartikeln. Suggeriert schon ganz klar, dass sie jetzt hier den Deckel drauf machen, ne?
Und da fand ich ganz interessant, das Outro mit den Plattencovern, wo man dann am Ende des zweiten Teils sieht, ja, das und das ist danach passiert, nach dem zweiten Teil, und sie haben wirklich die Welt united und alle in Frieden, und sie haben ein Konzert mit dem ausverkauften Grand Canyon oder sowas gegeben. Das stand gar nicht anscheinend mit dem Skript, also es kam gar nicht aus der Feder von Ed Solomon und Chris Matheson, sondern das hat man sich quasi in der Postpro, ist das irgendwie kreativ so mit entstanden.
Ja, ist doch cool.
Gelesen. Was ich witzig finde, weil das natürlich auch für die beiden Schreiberlinge für den dritten Teil dann ein bisschen eine Hemmschwelle war, um da ordentlich, glaube ich, in Gang zu kommen. Und das ist meine Überleitung zum dritten Teil.
Ja, dann leite weiter.
Teil 3, habe ich doch gesagt. Bill & Ted Face the Music, dieses Jahr im Kino gewesen, für einen Tag, wir haben es erwähnt. Wie fange ich denn da jetzt an? Ich weiß es gar nicht.
Naja, sie gehen wirklich darauf ein, die Nummer, also 30 Jahre sind vergangen, offensichtlich für die auch, so in etwa zumindest. Ne? Das heißt, alle sind älter geworden, sie sind immer noch mit ihren Prinzessinnen zusammen, die sie da im ersten Teil aus der Vergangenheit gestohlen haben. Die Mädels wollten ja auch nicht zurück, sondern sind Bandmitglieder geworden. Das haben wir ja, ist ja eine wesentliche Info, die wir unterschlagen haben. Und die sind immer noch zusammen und haben auch Kinder bekommen, beide eine Tochter. Netter Zufall, ne? Wir hatten es erwähnt mit Samara und Brigitte Theodora und
den Namen kriege ich nicht mehr zusammen.
Und Billy, also sehr nah an Bill und Ted dran oder nachempfunden zumindest. Und erstmal eins vorweg, beide mega gecastet, aber was die Brigitte Lundy Payne da macht, leck mich am Arsch, ey. Die hat den ersten Teil auf jeden Fall 10 oder 20 Mal bestimmt gesehen, weil das ist so 1:1 Keanu Reeves. Das ist schon gruselig. Also das ist aber mega, mega gut.
Passt es? Fandest du es gut?
Ich fand, es war einfach konsequent an der Stelle. Ich fand es gut für das, was es war.
Ja, das stimmt. Ich finde es immer ein bisschen, um bei der Wortwahl zu bleiben, grinchy, wenn versuchen, Frauen generell halt sowas Burschenhaftes zu spielen. Und wenn du dich an das letzte Update erinnern kannst, da ging es um Cajillionaire, wo Evan Rachel Wood genau so eine Art spielt in dem Trailer. Und das finde ich immer so, das kann schnell nach hinten losgehen. Und auch hier war ich immer so auf der Kippe, wenn sie gesprochen hat, schauspielerisch, wie sie bewegt hat, fand ich alles cool. Aber sobald sie anfing zu reden, so
Ja, aber es war halt, ja, also wenn du wirklich 1, 2, 3 so relativ zeitnah hintereinander guckst, dann hat es für mich auf jeden Fall Sinn gemacht. Das Einzige, was mich dann wiederum ein bisschen gestört hat, ist, dass so over the top, wie Alex Winter und Keanu Reeves in den ersten beiden waren, so normalo sind sie im dritten Teil auf einmal unterwegs. Da ist nichts mehr von diesem, wow, dude. Das war irgendwie, total runtergeschraubt. Ja, ne? Also als hätten sie irgendwie den Regler auf halbe Kraft nur noch gedreht. Und gerade Brigitte geht aber voll die 100%.
Sogar, ich finde, diese Mara Reading bleibt sogar auch noch ein bisschen dahinter.
Das stimmt.
Also auch sie spielt ein bisschen reduziert.
Ja.
Und wir hatten es damals im Trailer schon gesagt. Also Keanu Reeves, Alex Winter sind halt wirklich nur noch Abziehbilder ihrer Rollen aus den ersten beiden Teilen.
Muss man leider sagen.
Und Alex Winter, finde ich, gerade auch mit seinen Augen und sowas, finde ich, konnte man es ablesen. Er ist noch so von der Person her, ist ja irgendwie noch der gleiche. Aber okay, ist halt auch 30 Jahre später, das kann man schon mitnehmen. Aber Keanu Reeves, Mann, ey. Das ist wie ein gebrochener Mann. Und auch hier das Gleiche. Meine Freundin meinte, ich bin schockiert, wie Keanu Reeves da aussieht.
Ja.
Und dann, ja, aber wie denn das
so
jetzt?
So ohne Bart, na, alt geworden.
Ja, er sieht aus wie halt Ted, aber er hätte sich hinentwickelt zu John Wick. Und dann, das fällt meiner Freundin auch immer auf, wie Keanu Reeves geht. Er hat so einen bouncy Gang, auch im echten Leben, und gefühlt aber so um 1 Zentimeter hinkt so ein Bein immer so ein bisschen mit.
Ja.
Und das siehst du immer.
Ja.
Und so wie er spielt, so grimmig, aber so reduziert, meine Freundin, das ist wie, als hätte John Wick einen Schlaganfall gehabt. Ich so, okay.
Wobei, ja. Trotz allem natürlich im dritten Teil schon auch brillante Momente dabei sind. Also diese eine Sequenz, wo Bill und Ted auf einmal britischen Akzent haben.
Das stimmt, ja.
Das machen beide mega. Wo ich auch dachte, Keanu, das hätte ich dir in der Qualität nicht zugetraut. War ja, relativ war gut noch, tatsächlich.
Das war nochmal so ein Lichtblick.
Ja, und ansonsten die absurden Szenen, in die sie da reingeworfen werden. Also worum geht's im Prinzip im dritten Teil? Ihnen wird gesagt, sie müssen den Song schreiben, um die Welt zu retten letzten Endes, und wissen das nicht und denken, sie können sich da ein bisschen herausmogeln, indem sie einfach in die Zukunft reisen, wo der Song schon geschrieben ist, und treffen dann also quasi so in immer größer werdenden Abständen sich selbst wieder. Und also das Kostümdesign ist absolut überragend, was sie da gemacht haben.
Das ist so der größte Unterschied. Also sie reisen nicht quasi in die verschiedensten Epochen, genau, sondern sie bereisen quasi ihre eigene Timeline, um ja von sich selbst den Song aller Songs von sich, von ihren Zukunfts-Ich zu stehlen, damit sie ihn nicht selbst innerhalb der kurzen Zeit schreiben
müssen. Genau, und sehen halt, was mit ihnen passiert. Ne? Werden von den Frauen verlassen, spielen nur noch in irgendwelchen Spelunken.
Zum Taco Tuesday oder
ja,
sowas.
Ja, und genau. Und es geht sogar so weit, dass dann die alten oder gealterten Bill und Teds, die jungen Bill und Teds verantwortlich dafür machen, dass sie nicht hier sich irgendwie herausmogeln sollten aus der Nummer, sondern halt einfach mal das Lied schreiben sollten. Und wie gesagt, dann gibt's halt so ein paar Sequenzen, wo die älteren Bill und Teds halt relativ aufwendiges Maskendesign bekommen. Und das war, also so absurd wie es ist, aber so gut gemacht war es, wo ich dachte, das ist schon relativ
cool.
Geil gemacht halt. Und das war cool, die beiden dann auch da mal so zu sehen.
Aber auch da, ich glaube, Alex Winter hat da echt so, es geht um die Knastszene wahrscheinlich gerade, die du meinst.
Ja, primär die Knastszene, ja, auf jeden Fall.
Zum Beispiel, ja, kennt man ja schon aus dem Trailer, wenn man den gesehen hat. Auch da finde ich, Alex Winter kommt da so ein bisschen mehr aus sich heraus als Keanu. Und ich weiß nicht, für mich war das jetzt auch nochmal so ein Film, wo ich denke so, oder so für mich nochmal so mitbekommen habe, ich glaube, Keanu Reeves ist jetzt nicht so mega der facettenreichste Schauspieler.
Hat er ja sich eigentlich auch immer die richtigen Rollen für ausgesucht, muss man sagen.
Schon,
die
oder?
Waren ja so die
schon
körperlich betonten und ging es nicht unbedingt immer um die kleinen Momente. Wobei es gibt auch Ausnahmen so wie, soll ich gerade einen Hänger? Wie heißt denn, das Haus am See? Mit Sandra Bullock?
Haus am See, ja, stimmt, Rom-Com-mäßig.
Rom-Com, aber mega.
Vertreten, ja.
Ja, aber ja, nee, du hast schon recht, also und interessant ist ja, es gibt ja noch diesen Parallelplot letzten Endes, wo die Töchter sich letzten Endes, um ihren Vätern zu helfen eigentlich,
ja,
auf den Trip machen, den die Männer eigentlich im ersten Teil gemacht haben.
Stimmt.
So ein bisschen,
genau,
ne?
Und ich finde, da hat man ja so eine Mischung, weil dann kommt es auch noch zu dem Unglück oder zu den zu dem unbeabsichtigten Anschlag, dass dann im Endeffekt doch wieder alle tot sind.
Genau, und dann.
Und die macht man dann quasi so alles so ein bisschen zusammen. Richtig, also man hat eine Zeitreise in der eigenen Timeline, nochmal ein bisschen das, in, das Rumswitchen in den Epochen und dann nochmal das Aufgreifen quasi von der Unterwelt und dem Himmel.
Genau, das heißt, wir machen im Prinzip, machen die, die Mädels im Schnelldurchlauf nochmal die ja, Geschehnisse des, der ersten beiden Teile mit, um letzten Endes dann auf dem gleichen Stand zu sein wie, wie ihre Väter.
Mhm.
Und ich muss gestehen, das funktioniert, finde ich, vom Plot her alles ziemlich gut, fand ich.
Ja.
Aber halt nur, wenn du die ersten beiden Teile gesehen hast. Wenn du den dritten Teil ohne Vorkenntnisse guckst, wirst du die ganze Zeit nur mit Schulternzucken da sitzen. Und dir denken,
na gut, das, what? Das ist klar, oder?
Naja, weiß ich nicht. Also ja, schon, aber also was ich eigentlich sagen will, ist, für sich genommen ist der dritte Teil vielleicht gar kein guter Film, aber die ersten beiden vorher gesehen zu haben, macht den dritten, finde ich, für, zu einem sehr unterhaltsamen Film. Für mich. Also ich fühlte mich gut unterhalten. Ich fand auch der, der Payoff des Finals und die Message dahinter, die kam sehr schön durch. Hat mich sehr an den ersten Teil wieder erinnert, auch wenn es natürlich vom Scope wesentlich größer war. Und ich muss gestehen, sie haben für eine der bekannten Personen aus der Geschichte, von Mozart, glaube ich, war es, im dritten Teil ein mindestens mal Österreicher gecastet.
Ja.
Also ein Native. Ja, der nicht
oder deutschstämmig.
Oder zumindest deutschstämmig, genau. Also er konnte fließend Deutsch und hat das nicht irgendwie schlecht vorgelesen, ne, oder schlecht auswendig gelernt.
Ja.
Und ich muss gestehen, der hat für mit Abstand die meisten Lacher bei meiner Frau und mir gesorgt.
Das stimmt.
Insbesondere,
ja,
wo er da dieses Riff-Off macht. am Klavier.
Wer ist die geilste Sau?
Wer ist die geilste Sau? Da, ey, wir haben laut gelacht. Es war eine brachiale Szene, weil keiner von uns hat das kommen sehen in so einer Art und Weise. Und das war so überraschend, so nicht passend für die Szene und doch hat es irgendwie funktioniert, dass ich da ja echt hart drüber lachen musste.
Ja. Das fand ich auch, der hat nochmal hervorgestochen, muss man auf jeden Fall so sagen, ja, hast recht. Ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwie herauskriege, wo der Kollege denn eigentlich herkommt, aber ich krieg's gerade nicht raus. Steht nirgendwo da. Aber ja, irgendwie sowas, der hat's auf jeden Fall richtig gut gemacht, ja. Genau, also dass der dritte nicht ohne die ersten beiden funktioniert, völlig d'accord, gebe ich dir recht. Für mich war dann nur so die Frage, hat der Film jetzt einen Mehrwert dadurch? Also ich brauche die ersten beiden Filme. Es wird viel auf den ersten beiden Filmen quasi über deren Schultern ausgetragen. Mhm. Aber gleichzeitig entsteht für mich, damit beantworte ich mir die Frage eigentlich fast schon selbst, kein großer Mehrwert. Im Gegenteil, man macht eigentlich die Timeline des ersten und zweiten Teils, macht man sogar ein bisschen kaputt. Also,
ja, die wird obsolet gemacht ein bisschen, ne?
Ja, man hat das Ende vom zweiten Teil, alles gut, alles schön, die Welt, die Welten, die Planeten, wie gesagt, sind alle miteinander in harmonischen Frieden. Und der erste Film beginnt ja damit, dass Rufus, quasi der Mentor der beiden, sagt, also 2700, im Jahre 2700, alles exzellent. Und hier beginnt der Film aber mit, es ist nicht dazu gekommen, die Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Und die Tochter quasi des Mentors muss jetzt dafür sorgen, dass beide zu einem bestimmten Datum einen bestimmten Song spielen, um damit quasi die Existenz der Realitäten zu sichern.
Genau. Und ich meine, nachdem klar war, dass die Töchter mitspielen, war es auch ein bisschen klar, dass es so ein, oder habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht auf so ein bisschen so ein Handover, also Staffelstab weitergeben hinausläuft.
Ja.
Ja, und das geht jetzt zur Zeit jetzt so ein bisschen darin ein, dass du gefragt hast, muss es einen vierten Teil geben? Wenn das hier so halbwegs erfolgreich rausgeht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich einen Spin-off gibt mit den Mädels nur. Nicht, dass ich das bräuchte, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
Mhm.
Ja. Ansonsten fand ich es mega, dass wir nochmal ein Cameo von William Sadler hatten als Tod. Im dritten Teil.
Das ist schon mehr als ein Cameo.
Das ist schon, ja, also genau, es ist eigentlich mehr als ein Cameo, weil ich hatte es schon angeteasert ein bisschen. Du kriegst schon noch richtig viel Kontext, ne? So, also sie treffen ihn ja und er ist alleine und spielt mit sich selbst, wo er so dieses, dieses sich messen mit Bill und Ted vermisst, ne, in irgendwelchen simplen Spielen und dass er schon
auf Tournee gehen, auf Tournee, abhängen.
Ja, mit den Jungs halt, wie gesagt, der war in der Band, hat dann auch versucht, sich irgendwie alleine zu profilieren, hat wohl nicht so gut funktioniert und gibt ein bisschen böses Blut. Aber das wurde dann schon scheinbar ein wichtiger Teil, die Musik des Lebens, des Tods, Gefahr der Tods. Also super schräg. Aber es war halt einfach cool, nochmal zu sehen, weil wir haben schon auch genau hingeguckt, ist das jetzt nochmal das Originalcast? Sind das die Originalschauspieler? Sind das die Originalschauspieler? Weil die Prinzessinnen...
Das hättest du es, glaube ich, auch nicht machen können, glaube ich.
Ja, weil die Prinzessinnen tatsächlich, glaube ich, original in jedem Teil andere Schauspieler waren.
In jedem Teil? Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, nee, ich glaube nicht.
Aber da, das waren so, auch wenn es ein bisschen böse klingt, aber das waren ja eher wirklich nur fast Nebenrollen, muss man sagen.
Nee, ist richtig. Also gebe ich dir recht, ja.
Aber William Sadler, ja, merkt man auch an, dass er mittlerweile 70 Jahre ist.
Krass, ja.
Also es ist schon, also wirklich respektables Alter, dass er dann so eine Rolle nochmal spielt. Aber du merkst es natürlich, auch da ist die Dynamik einfach zu einem gewissen Maß einfach raus. Und deshalb hat dann, glaube ich, auch ein bisschen versucht, über Dean Parastatt als Regisseur gerade so Figuren wie Mozart einzuführen, der da einfach nochmal so eine Leichtigkeit, so ein bisschen was Lustiges mit reinbringt. Und man hat ja, glaube ich, auch versucht mit Anthony Carrigan nochmal quasi an den Erfolg quasi der Gevatter-Tod-Figur anzuschließen. Der spielt nämlich hier quasi so einen Auftragskiller-Roboter, der dann plötzlich die Persönlichkeit zu Dennis Kellett McCoy entwickelt. Das war witzig, aber
Hast du Barry gesehen auf HBO?
Nee, ich habe es leider nicht gesehen.
Da spielt er auch mit.
Ja.
Und gefühlt spielt er das Gleiche dort. Und er ist, also wir kannten ihn halt, er spielt, er hat eine relativ große Rolle und er spielt das halt in diesen zwei Staffeln, die es bisher gibt von Barry. Er ist mega Anthony da in der Rolle. Ja. Und ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, es kommt irgendwie bekannt vor. So die Art und Weise, wie er die Lines rüberbringt, du erkennst ihn ja überhaupt nicht. Und dann habe ich halt doch nochmal IMDb angeworfen und dann halt auch, ja, es ist ja, ich hab's gewusst, es ergibt alles Sinn. Ist ja mega. Weil, ja, er ist halt so eine trockene, komische Figur, sehr, sehr lustig.
Aber es geht, finde ich, ein bisschen unter. Ich weiß nicht, ob man die Figur noch hätte ein bisschen aufstaffieren können, aber geht glaube ich, auch fast nicht anders. Du hast quasi, du hast Keanu, du hast Alex Winter, du hast jetzt noch die zwei Mädels dabei, Samara Ring und Bridget. Der Tod kommt zurück, du hast noch zwei, drei andere Leute aus dem Originalcast und dann noch ihn. Das ist natürlich auch schon eine richtig große Masse an Figuren. Plus halt gefühlt drei verschiedene Storys, die da ineinander verwoben werden.
Genau.
Und das musst du erstmal alles unter einen Hut kriegen.
Deswegen sage ich ja, ohne die ersten beiden würde es nicht funktionieren. Ne? Wenn du nicht die Story-Vorkenntnisse hast und die, ich sag mal, die Spielregeln der Universen kennst, dann würde dich das auf jeden Fall überfordern. So. Und so ist es eigentlich nur nochmal so eine Art Best-of. Ne?
Also es ist viel Fanservice auf jeden Fall dabei. Hast du denn... Jawohl, ich glaube, die Zeit ist eigentlich schon so weit reif. Hast du denn so ein Fazit, wie du jetzt vielleicht den dritten für dieses Jahr einsortieren würdest und wie du vielleicht die Trilogie an sich so aufstellen würdest?
Also ich
ein bisschen hat man es ja schon rausgehört.
Ja, ein bisschen hat man es rausgehört. Also das ist natürlich schwierig, den ersten Teil irgendwie schlechter zu bewerten, als ihn auf den Platz 1 zu bringen, weil er hat die Figur etabliert, er hat im Prinzip die Storyline etabliert und wie wir es gesagt haben, funktioniert der dritte nur, weil es Teil 1 und Teil 2 gibt.
Ja.
Nichtsdestotrotz finde ich Teil 3 extrem rund, wenn du diese Vorkenntnisse hast und es war halt, der ließ sich noch mit am entspanntesten weggucken und ist halt dadurch, dass er halt aus diesem Jahr ist, sehr, sehr zeitgemäß produziert und fühlt sich halt eben auch wie ein Film von heute an. Ne? Also er hat so diese typischen handwerklichen, vom Schnitt her, die Special Effects sind halt alle bocksolide, wie man das halt einfach gewohnt ist. Von daher würde ich sagen, Teil 1 und Teil 3 nehmen sich gefühlt nichts, wobei man halt eben sagen muss, Teil 3 bedingt halt Vorkenntnisse. Und deswegen würde ich sagen, 1, 3, 2. Und 1, 3 relativ...
Was? Das habe ich nicht verstanden. Wie
Teil 1, Teil 3, dann kommt relativ lange nichts und dann kommt Teil 2.
Okay.
Also die 1 und die 3 sind ziemlich nah beieinander für mich.
Ja. Bei mir ist es ähnlich gelagert. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte den meisten Spaß mit der 1, auch jetzt, wo man es nochmal so straight hintereinander weggeguckt hat. Die 1 war für mich dann, wie ich es schon gesagt habe, gefühlt dann doch wesentlich größer als gedacht. Hat mega Spaß gemacht, auch Bundescast, süße kleine Geschichte, wie man es erzählt hat, was dann auch die Message ist, wie das Ganze abgeschlossen wurde. Hätte für mich sogar so eigentlich auch funktioniert. Zweiter Teil, ja, muss man einfach sich ein bisschen drauf einstellen, auf die Story. Dafür hat man halt William Sadler, der den Tod spielt, der reißt ja nochmal ordentlich was heraus in dem Film. Und der dritte, ja, reiht sich für mich eigentlich so nahtlos an das Ganze an. Und ich kann da eigentlich jetzt nicht noch sagen, ist der jetzt besser oder schlechter als Teil 2. Ich finde, wenn man die alle ineinander wegguckt, dann ist das so ein Plätschern einfach. Das kann man gut ineinander weggucken, finde ich.
Ja, das stimmt.
Aber die 1 definitiv auch würde ich relativ weit vorne sehen trotzdem.
Und übrigens nochmal Shoutout an den Bruder, der irgendwie nur im ersten Teil auftaucht und dann im dritten wieder und gecastet mit Beck Bennett, Saturday Night Live. Sehr, sehr cool. Habe ich nicht kommen sehen. Auch die Person, die er da heiratet, beginnt ja mit seiner Hochzeit, auch relativ großartig. Oh, yeah. Und wo ich auch nochmal zum Googlen hingegangen bin, tatsächlich war der Vater von Keanu Reeves.
Ja.
Wo ich dachte, mein Gott, der muss doch 89, war der doch schon alt. Und der spielt nochmal mit, tatsächlich. 30 Jahre später. Und
wie alt ist er?
Chapeau.
Weiß gar nicht.
Na, auch über 70 auf jeden Fall. Und das war schon cool. Also ich glaube, der musste das nicht machen. Der hatte da auch Bock drauf und sah ja noch rüstig aus auf jeden Fall, ne?
Ich guck gerade mal. Tatsache, ja, 79.
Ja, also das war schon...
Baujahr 1941.
Wahnsinn, oder? Ja. Also das ist schon cool gewesen. Ja. Wollte ich nochmal erwähnt haben, dass das sind so diese kleinen Momente, wo ich im dritten Teil dachte, das ist nett halt, was du schon gesagt hast, der Fanservice halt, ne? Wo du sagst, das sind die Sachen, die mich halt schmunzeln lassen, mindestens. Und es ist schön, da merkst du, dass halt die Leute, die da irgendwie dahinter stehen, also alle, die da nochmal mitmachen, machen das, glaube ich, weil sie Bock drauf haben und das denen halt irgendwas bedeutet. Und ja, das fand ich ganz, ganz charmant so.
Finde ich auch. Also prinzipiell können wir sagen, eigentlich eine Empfehlung, auch wenn es cheesy wirkt, wenn es all wirkt, alt, mega große 80s-Vibes hat.
Ja, also wenn man da, genau, wenn man da drauf steht, ne, dann kann man das auf jeden Fall eine Chance geben und dann kann man, glaube ich, auch alle drei Teile ruhigen Gewissens empfehlen.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, lasst es halt aus im Zweifel oder weiß ich nicht, gebt euch mal einen Trailer oder so. Ja. Genau.
Oh. Das klingt doch nicht schlecht.
Ja, finde ich auch.
Damit sind wir eigentlich wieder am Ende eines weiteren Specials hier in unserem illustren Podcast. Und ich weiß gar nicht, von wann war Die Hard nochmal? 88, ne? Nagel mich nicht fest. Sonst hätte ich fast gesagt, wäre jetzt Bill und Ted der älteste Film, den wir hier mal hatten. In der genaueren Besprechung.
88. Ja, 88.
Schon, ich glaube, ja. 88, genau. Ich konnte mich nur noch so vage erinnern. Aber ja, fast. Gut, dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht.
Definitiv. Aber sehen das die anderen auch so?
Das weiß ich nicht. Das müssten sie uns doch gerne mal schreiben, die Zuschauer, und uns mitteilen, was wir dann als nächstes für eine Trilogie hier mit reinnehmen sollten. Also nehmt gerne Kontakt auf, ihr da draußen, über die sozialen Medien zum Beispiel. Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Es flutscht jedes Mal. Wahnsinn. Benutzt gerne den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Ich brauche so ein Soundboard, wo ich das zu Hause auch ab und zu so abspielen kann.
Nein. Danke.
Nehmt gerne Kontakt mit uns auf, folgt uns, um keine Neuigkeiten, Updates und Infos mehr zu verpassen und freut euch auf die nächste Folge, die dann nächsten Donnerstag wieder in den Startlöchern steht.
Aber sowas von, ja, dann würde ich auch sagen, von meiner Seite, vielen Dank, Ronny. War interessant, hier einmal Memory Lane herunter zu watscheln und interessant, dass ja, wir da relativ d'accord waren und wie gesagt, super, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich mich über Bill und Ted austauschen konnte. Ja, vielen Dank für alle, die es bis zum Ende durchgehalten haben und von daher entlasse ich euch mit einem Be excellent to each other.
And party on!
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.